Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, dass wir uns recht verstehen, es gibt eine Sonntagspflicht und die steht sogar im kirchlichen Gesetzbuch drin. Da kann man einen Paragraphen raussuchen, da steht drin, dass der gläubige Christ, der katholisch gläubige Christ verpflichtet ist, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Er muss nicht in die Kirche gehen, wenn er krank ist. Da bleiben Sie lieber daheim. Ansonsten gibt es eine Pflicht, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Das soll wieder in Erinnerung gerufen werden, nachdem man ja in Corona-Zeiten diese Sonntagspflicht feinsäuberlich aufgehoben hat. Die besteht wieder. Nur bin ich der Letzte, der mit diesem Argument Menschen in die Kirche zwingen will, weil das hat Gott nicht verdient. Früher, die Älteren unter uns wissen das noch, man muss in die Kirche gehen. Allein schon die Vorstellung, dass man in die Kirche gehen muss. Wir dürfen, wir können, wir sind eingeladen, in die Kirche zu gehen, Gott zu loben, am Tisch des Herrn Platz zu nehmen, uns vom Herrn mit dem Sakrament der Eucharistie beschenken zu lassen. Und das Lied, das wir gerade gesungen haben, das ist ja auch ein erhebendes Lied. Meine Seele will Gott erheben, ihn loben, Gottes Lob. Warum das dem Menschen zugutekommt, dürfte ja wohl klar sein. Wenn Sie mal in die Geschichte reinschauen, immer in Zeiten, in denen Ideologien Gott abschaffen wollten, Gott verteufelt haben, Gott begraben wollten, Gott ist tot, da ist es dem Menschen nicht gut gegangen. Dort, wo der Mensch Gott die Ehre gibt, wird Gott, der Mensch auch mit Menschen anders umgehen. Warum? Weil die Menschen Gottes Ebenbild sind. Wenn ich vor Gott Verantwortung trage, werde ich auch Verantwortung tragen gegenüber seiner Schöpfung und verantwortungsbewusst mit ihr umgehen. Ja, der Umgang mit Gott prägt den Umgang mit dem Menschen. Und dort, wo Gott die Ehre gegeben wird, da kann die Ehre des Menschen und seine Würde eben nicht mit Füßen getreten werden. Liebe Brüder und Schwestern, sehen wir die Sache positiv. Wir können, wir dürfen am Sonntag in die Kirche gehen. Und wenn wir das tun und uns von Jesus Christus immer wieder neu ansprechen lassen, dann wird eine Woche, die ja mit dem Sonntag beginnt und mit dem Segen der Messe, einen anderen Verlauf nehmen. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein am Tag des Herrn, Herr, erbarme dich. Wir sind versammelt um deinen Tisch, Christus, erbarme dich. Schenke uns dein Wort, schenke uns dich selbst, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott schenke uns sein Erbarmen, er gebe uns die Kraft zu einem Leben aus dem Glauben, das uns gut tut. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, erzählen will ich von all seinen Wundern, singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, ich freue Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen ersehnen. Bei meinem ersten Verteidigung ist niemand für mich eingetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allen bösen Treibern entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes.
Sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern er schlug sich an die Brust und betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, vor Gott sind alle Menschen gleich. Dieser Satz kommt uns bekannt vor und wir geben ihm gern recht. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und weil unser Grundgesetz einen Gottesbezug hat, findet sich das explizit und inexplizit auch in unserem Grundgesetz wieder. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, hoffentlich. Aber sind alle Menschen vor Gott eigentlich wirklich gleich? Zugegeben, es gibt doch Menschen, die sind fromm und andere, die sind nicht so fromm. Und es gibt doch Menschen, die Gott wirklich lieben und es gibt Menschen, die den lieben Gott ganz gerne einen guten Mann sein lassen. Sind nun alle Menschen vor Gott gleich oder gibt es nummerierte Plätze bei ihm? Früher gab es ja nummerierte Plätze in der Kirche und manche Kirchen haben auch noch Schilder an den Bänken, damit jeder weiß, wo sein Platz ist, damit sich da auch kein anderer hinsetzt. Aber heute sind die Plätze in der Kirche nicht mehr nummeriert. Und eines stelle ich immer wieder fest, die begehrtesten Plätze, Brüder und Schwestern, sind wie im Kino ganz hinten. Bei uns kann man sogar hinter Gittern sitzen. Und das ändert sich nicht, wobei es früher ganz anders war. Wenn wir uns in den Tempel hineinbegeben wollen, dann sitzen die da vorne in den ersten Bänken, an den vordersten Plätzen in der Loge. Denn im Tempel waren die ersten Plätze die besten, die begehrtesten. Und wer da sitzt, haben wir uns doch denken können. Dieser Pharisäer. Wussten wir es doch gleich. Dieser scheinheilige Pharisäer sitzt in der ersten Bank. Da gehört er auch hin. Da hat er Recht drauf. Dieser scheinheilige Pharisäer. Fällt es Ihnen auch auf, dass der Pharisäer keinen guten Ruf mehr hat? Er wird mit Scheinheiligkeit verbunden und das zu Unrecht. Das sei uns am Anfang gleich mal gesagt. Pharisäer waren nicht scheinheilig, sondern es war eine Laienbewegung, die es mit dem Glauben wirklich ernst genommen hat. Es waren ernstzunehmende Juden, die die Religion nicht nur geliebt, sondern sie auch wirklich befolgt haben, so gut es irgendwie ging. Oder wussten sie, dass ein Pharisäer nicht dreimal wie wir beim Gebet läuten betet, sondern gleich siebenmal pro Tag? Ein Pharisäer hat selbstverständlich zweimal in der Woche gefastet. Ein Pharisäer hat selbstverständlich den zehnten Teil seines Einkommens dem Tempel gegeben. Und das ist deutlich mehr als die Kirchensteuer, die heute nicht mal die Hälfte der Katholiken zahlt. Und ein Pharisäer hat nicht nur die 12 Gebote peinlichst befolgt, sondern auch 624 Vorschriften obendrauf. Also eines muss man den Pharisäern schon lassen. Sie haben es ernst genommen und sie waren ganz bestimmt nicht so wie die Räuber, die Ehebrecher und wahrscheinlich auch nicht wie der Zöllner da hinten. Da hinten steht er nämlich, er hat nicht mal Platz genommen. Und dieser Zöllner, der steht für eine ganz andere Lebenseinstellung. Bei Zöllnern hat das Geld die Rolle gespielt und Gott wahrscheinlich herzlich wenig. Die Zöllner hatten einen schlechten Ruf und das zu Recht. Denn Zöllner saßen, das sagt ja der Name schon, am Eingang einer Stadt und haben Zölle erhoben. Bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr. Und die Zöllner hatten in der Regel zwei Taschen. Eine Tasche, in der der Zoll hineinkam, den haben sie abgegeben. Und die andere Tasche, das hatte Platz für jenes, was noch droben über diesen Zoll hinaus abkassiert worden ist. Zöllner sind oft zu einem erklecklichen Reichtum gekommen, aber sie waren natürlich nicht beliebt. Sie genossen kein Ansehen. Auch deswegen nicht, weil die Zöllner damals Kollaborateure waren. Sie haben mit den Römern, diesen verhassten Besatzern, gemeinsame Sache gemacht und sie unterstützt in ihrem Wirken. Aber das Schlimmste bei Zöllnern war, dadurch, dass sie Geldgeschäfte gemacht haben, waren sie unrein, am Gottesdienst des Tempels teilzunehmen. Das ist übrigens heute auch nicht ganz anders bei Juden. Die Geldgeschäfte, das Geld leihen und verleihen, das ist nicht so ohne weiteres möglich. Aber deswegen ist es ja irgendwie schon mutig, dass der da hinten steht, dieser Zöllner, dass er sich hineintraut in den Tempel. Und was bringt er heraus, kleinlaut? Herr, sei mir Sünder gnädig. Wenn wir die beiden also zusammen anschauen, es gingen ja diese zwei Männer zum Tempel hinaus, so führt Jesus dieses Gleichnis ein, scheint uns die Sache sonnenklar. Da ist auf der einen Seite ein frommer Pharisäer da vorne in der ersten Bank zurecht und dann sehen wir da hinten noch diesen sündigen Zöllner. Was für die Hörer des Gleichnisses damals selbstverständlich und ausgemachte Sache war, das stellt sich plötzlich völlig anders dar. Denn Jesus sagt ja am Schluss, nicht der Pharisäer geht gerecht nach Hause, sondern der Zöllner. Wie war das? Nicht der Pharisäer geht gerecht nach Hause, sondern der Zöllner. Das stellt alles auf den Kopf. Wird denn da der Gerechte erniedrigt und der Sünder erhöht? Und man kommt wahrscheinlich mit Jesus ins Diskutieren. So kannst du das doch nicht gemeint haben, oder? Du kannst nicht gegen fromme Leute haben, die beten, fasten, spenden und die Gebote halten. Du kannst nicht wollen, dass man die anderen übers Ohr haut und übervorteilt. Aber wir werden Jesus dann wahrscheinlich hören in seiner Antwort, nein, so habe ich das auch nicht gemeint. Aber ist dir denn nichts aufgefallen, als du die beiden beim Beten gehört hast? Da war ja der eine dieser Pharisäer. Und wie hat der eigentlich gebetet? Mit stolz geschwellter Brust hat er vor Gott all das hingetragen, was er kann, was er schafft, was er leistet. Man merkt wirklich, die stolz geschwellte Brust schwillt immer stolzer an. So als wollte er sagen, sieh her, lieber Gott, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du mich belohnen. Jetzt kann ich meine Ansprüche von dir geltend machen. Und die bestehen ja zu Recht. Und der Zöllner da hinten, ganz kleinlaut, hat er nicht viele Worte gemacht. Er hat nicht das Wort Ich im Mund geführt. Der Zöllner dagegen fünfmal in zwei Sätzen. Fünfmal Ich. Der Zöllner da hinten kein einziges Mal und er braucht bloß fünf Worte. Noch einmal. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dabei schaut er nicht mal auf zum Himmel. Das wagt er nicht. Er schaut zu Boden. Da kann die Brust nicht stolz schwellen, wenn man so dasteht und sie noch kleiner macht, als man ja eigentlich schon ist. Was hat da Gott zu bieten? Keine Leistung, keine Verdienste, nichts als leere Hände. Aber liebe Brüder und Schwestern, kommt es nicht darauf an, diese leeren Hände im Vergleich zu den vollen? Der Pharisäer hatte volle Hände. Und er hat alles volle Hände zu tun gehabt, Gott das auch hinzuhalten, zu präsentieren. Aber diese ergreifenden Hände, diese leeren ergreifenden Hände, die kann ja Gott nur nutzen, da hinten, die von dem da hinten, um sie zu füllen. Der Mensch, der alles selber in der Hand hat, der selber im Griff alles hat, bei dem tut sich Gott oft sehr schwer. Und der springende Punkt bei diesem Gleichnis, bei Gleichnissen kommt es immer auf den springenden Punkt an. Der springende Punkt dieses Gleichnisses lautet ganz einfach: Jesus will uns das Geheimnis der leeren Hände offenbaren. Und dieses Geheimnis der offenen, der leeren Hände, das müssen wir immer wieder uns neu sagen lassen, weil wir es oft zu schwer verstehen. Auch in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, die Leute, die etwas leisten, die etwas machen, die etwas können und fertig bringen, die kommen ja groß raus. Die können sich auch selbst erhöhen und schaffen es ja auch oft genug auf den Karriereleitern Richtung oben. Aber die Menschen, die nichts im Griff haben, verschuldet oder unverschuldet, diese Menschen mit diesen leeren Händen, die oft am Rand stehen, ich höre oft das Argument, wenn die Menschen weniger in Händen hätten, dann würden die Kirchen voller werden. Und die Leute meinen damit, wenn es den Leuten wieder schlechter geht, dann fangen sie wieder an zu beten. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die alles in ihren Händen haben, die glauben, alles im Griff zu haben, die Macher, die Könner, dass die sich nicht so leicht tun mit dem Beten. Wobei ja die Juden damals wirklich so gebetet haben, mit offenen, hingestreckten, himmelwärts offenen Händen. So betet man schlecht. So kann man sich durchs Leben durchboxen. So kann man sich Recht verschaffen. Aber Gott kann mit diesen Händen nichts anfangen, sondern eher mit diesen. Die kann er füllen mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Ja, liebe Brüder und Schwestern, dieses Gleichnis ist für uns vielleicht so der Anstoß, dass wir schon das in die Hand nehmen, was in unserer Hand liegt, aber auch genau wissen, was nicht in unseren Händen liegt und das in andere Hände legen. Und vor allem bewahren wir uns vor der Gefahr, alles selbst im Griff haben zu wollen. Das haben wir nicht. Vor allem verkrampfen wir dadurch. Der Mensch, der alles selber leistet, leisten muss, leisten will und meint, alles selbst leisten zu können, ein solcher Mensch verkrampft. Aber eine christliche Tugend ist Gelassenheit. Dieses Gelassensein im Vertrauen auf das, was Gott tut, weil wir es nicht können. Und das Gott auch im Gebet sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist eine Schwäche meines Lebens. Hilf mir, diese Schwäche zu erkennen. Hilf mir, diese Schwäche anzugehen. Hilf mir vielleicht auch, diese Schwäche zu überwinden. Mit dir zusammen kann ich es besser schaffen. Liebe Brüder und Schwestern, der große Theologe Alfred Delp, der im KZ das Leben gelassen hat, hat uns eine wunderbare Einstellung vermittelt, die er in einem sehr schönen Satz niedergeschrieben hat. Und der da lautet, das gebeugte Knie und die hingehaltenen leeren Hände sind die wahren Urgebärden des freien Menschen. Das gebeugte Knie eines Menschen, der weiß, dass er nicht alles selbst im Kreuz hat. Und die hingehaltenen leeren Hände eines Menschen, der weiß, dass er nicht alles selbst im Griff hat, sind die wahren Urgebärden des freien Menschen. Weil der Mensch, der so frei ist, sich auch mal hinzuknien, der Mensch, der so frei ist, auch mal seine Hände leer auszustrecken, ein solcher Mensch, ja, befreit sich selbst. Und wenn wir hernach dann vor der Kommunion genau das tun, wenn wir uns vor der Kommunion hinknien, denken wir dran. Und wenn wir dann zur Kommunion vorgehen und unsere leeren Hände hinhalten, denken wir dran. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ihr sitzet zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Guter Gott, dass wir Menschen das Leben nicht alleine bestehen können, wird uns immer wieder bewusst, wenn wir mit unseren Bitten zu dir kommen. Du lässt uns nicht leer ausgehen, wenn wir dir mehr zutrauen als uns selbst. Wir beten für all die Menschen, die ihr Leben so fest im Griff haben, dass sie innerlich verkrampfen, um Gelassenheit auch immer wieder auch mal loslassen zu können.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die Menschen, die nicht das Nötigste zum Leben haben, aber auch für die wenigen mehr als genug haben, um einen gerechten Ausgleich.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die Missionare und Entwicklungshelfer, die sich fernab der Heimat fremde Not zu eigen machen, um Ideen, Ausdauer und Kraft.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten um deine Hilfe, damit wir unsere eigenen Fehler und Schwächen besser erkennen, angehen und überwinden können.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Guter Gott, wir legen unsere Bitten mit den Gaben von Brot und Wein auf deinen Altar. Und wir vertrauen dir, dass du sie verwandelst, dir zum Lob und der Welt zum Heil. Amen.
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, und lass uns dieses Opfer so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich auch an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Herr Gott der Mächte, Erd und Himmel sind deiner Ehre voll. Hosianna in der Ja, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir von deinem Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch des Kindes Emilia Sophia Strobel, die heute in deine Gemeinde im Sakrament der Taufe aufgenommen wird. Und denke auch an unsere Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm du sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf und lass sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, unseren Namenspatronen, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Es dürfen die Kinder der Kinder und der Minikirche nach oben marschieren. Genau. Sage ich mal, was wir heute in der Kirche gemacht haben. Wir haben darüber nachgedacht, hast du, wie viele Hände hast denn du?
Zwei.
Zwei Hände. Und wenn man jetzt mal die Hände anschaut, schau mal die Hände an. Die sind ja alle sehr gewaschen. Aber darum geht es gar nicht. Ich frage dich jetzt, womit kann man mehr machen? Mit Händen, die offen sind? Oder mit Händen, die so sind. Womit kann man eigentlich mehr machen? Welches Kind denkt denn, dass es die Antwort hat? Kann man mit der Hand mehr machen? Oder kann man mit der Hand mehr machen? Wer kann mir das sagen? Komm mal her. Die wollen das auch hören. Kann man mit, zeig mal die Hände her, mit welcher Hand kann man mehr machen? Mit der Hand oder mit der Hand?
Mit der Hand.
Mit der Hand?
Ja.
Jetzt macht es hier mal so, Kinder. Alle Kinder, die sagen, ich kann mit der Hand mehr machen, macht die Hand so und zeigen die. Und die Kinder, die sagen, ich kann mit der Hand mehr machen, zeigen die. Also entweder so oder so. Bin ich gespannt. Die Ministranten dürfen mitmachen. Ja, und die meisten Kinder haben das so gemacht, wie wir das auch denken, dass es stimmt. Wenn man das so macht, weißt du, was man machen kann? Ein anderes Kind an der Hand nehmen und schauen, dass nichts passiert. Mit der Hand kann ich besser helfen. Mit der Hand kann ich besser liebhaben oder einem Menschen Grüß Gott sagen. Und mit der Hand kann ich auch den Frieden weitergeben. Und deswegen brauchen wir jetzt gerade die Hand, bevor wir dann den Frieden von Jesus bekommen, dass wir den auch mit der offenen Hand weitergeben von Mensch zu Mensch. Also, heute war die Sache bei uns. Leere Hände sind wichtig bei Gott. Und jetzt hören wir mal, was die Kinder in der Kinderkirche gemacht haben und in der Männerkirche.
Wir haben heute in der Minikirche eine Laterne gebastelt.
Ja, ich muss schnell mal, um was es ging, was für ein Thema wir hatten. In der Minikirche hatten wir heute das Thema »Tragt in die Welt ein Licht«. Die Kinder hörten die Geschichte der kleinen Laterne. Bei dieser Laterne wurde vom Wind das Licht ausgepustet und sie bittet dann eine andere Laterne, ihr Licht zu teilen. Wir zeigten den Kindern die Geschichte an einem Bodenbild und haben dazu gesungen und gebetet. Somit zeigten wir den Kindern, wie wichtig Teilen ist und wie viel Freude es macht. Außerdem bastelten wir ein kleines Licht.
Schön, und jetzt stellen wir mal die Lampions und alles, was du in der Hand hast, auf den Boden. Dann hast du nicht beide Hände frei. Und wenn man beide Hände frei hat, kann man beide Hände geben. Und jetzt gibst du mal beide Hände und dann haben wir einen Kreis und beten des Vater unser. Alles aus der Hand geben. Und dann hat man beide Hände frei.
So, wir möchten auch noch vorstellen, was wir in der Kinderkirche mit den größeren Kindern gemacht haben. Und das erzählt jetzt die Hanna.
Wir haben heute in der Kinderkirche über den Rosenkranz gesprochen und einen Rosenkranz gebastelt. So sieht der zu aus und so sieht er offen aus.
Genau, wir haben zusammen mit den Kindern den freudenreichen Rosenkranz besprochen und gebetet mit den einzelnen Geheimnissen. Genau, und somit können Sie jetzt jedes Mal zu Hause mit Mama, Papa oder Oma, Opa den kleinen Rosenkranz beten.
Habt aber früh angefangen. Die Kommunionskinder lernen das nämlich auch nochmal, aber das schadet da nichts. Jetzt tun wir mal die Hände suchen und die Hände dann finden und dann beten wir. Komm ich mal zu euch doch runter.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führen uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Frieden geschenkt. Wir wollen ihn annehmen und weiterreichen. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenk hier nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Diesen Frieden teilen wir jetzt schön aneinander aus. Der Friede sei mit euch. Schauen wir auf Jesus Christus, den wir dann empfangen dürfen, im Brot des Lebens. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, spricht Christus, der Herr. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, gib, dass deine Sakramente in uns das Heil wirken, das sie enthalten, damit wir einst als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Kinder, Brüder und Schwestern, ein Blick in die kommende Woche. Am kommenden Freitag begehen wir am Abend einen Gedenkgottesdienst für Professor Dominik Wortig um 19 Uhr. Und am Samstag feiern wir das Hochfest aller Heiligen. Um 13.30 Uhr der Rosenkranz, um 14 Uhr das Allerheiligen, der Allerheiligen Gottesdienst mit anschließender Gräbersegnung. Und am Sonntag ist dann Aller Seelen und da ist um 10 Uhr und am Abend auch um 18.30 Uhr das Allerseelen-Requiem, zu dem ich einlade. Und dann im Anschluss an beide Gottesdienste wird Diakon Alexander Toussaint, der auch die Predigt halten wird, der entscheidenden Frage nachgehen: Ist denn Jesus eigentlich von den Toten auferstanden? Und wenn ja, wie ist eigentlich Jesus von den Toten auferstanden? Und diese Frage beschäftigt ihn schon seit Jahren, Jahrzehnten. Er hat jetzt ein Buch daraus gegeben und hat sehr interessante, schlüssige Argumente, die uns auch als Christen hilfreich sein können, die Auferstehung Jesu Christi anderen Menschen nahezubringen. Also wenn Sie der Frage Ihr Interesse schenken wollen, am kommenden Sonntag im 10 Uhr Gottesdienst und am Abend um 18.30 Uhr anschließend dann noch eine Begegnung mit Alexander Toussaint im Pfarrsaal. Jetzt wünsche ich euch noch einen sonnigen Sonntag. Wir hatten ein sehr interessantes Lichtspiel hier in der Kirche. Jetzt ist gerade wieder Sonne. Mal schauen, wie lang. Aber dann kommt wieder die Sonne. Lohnt sich heute direkt mal den Himmel anzuschauen und die Wolken zu beobachten. Aber das können ja Kinder besonders gut. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Das gewähre euch der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und nun geht hin in Frieden.